Ich könnte jetzt, wir könnten jetzt viele, viele Bits machen, aber ich nutze jetzt die Chance, vor dieser Rezension was anzusprechen, was mir schon die ganze Zeit im Kopf rumgeistert. Und zwar, ich sehe das immer, wenn ich auf den, wenn wir in Social Media halt so einen Ausschnitt aus unserer Folge teilen oder aus unserer Rezension, dann gucke ich meistens ganz oft so runter. Und wenn ihr mich innerhalb der Folge runtergucken seht und ich vielleicht gerade aussehe, als würde ich nicht zuhören, dann liegt es daran, dass ich mir Notizen für die Shownotes mache, damit ich euch die Sachen, die wir erwähnen, damit wir die auch unter der Folge erwähnen können, falls ihr Interesse an bestimmten Titeln oder sowas habt. Also es ist nicht so, dass ich langweilig finde, was der Martin erzählt. Ich gucke manchmal einfach runter, um mir Notizen im Handy zu machen. Ich bin kein unhöflicher Bengel. Mama, so hast du mich nicht erzogen. Es lag mir auf dem Herzen.
Bei mir ist es so, wenn ich weggucke, dann höre ich nicht zu.
Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
Martin, wir kommen jetzt gerade, wir sind gerade, wenn wir Rezensionen aufnehmen, nehmen wir die immer am Stück auf. Und wir haben jetzt gerade vorher The Shadow Prophet aufgenommen. Nee, anders. Wir haben jetzt vorher eine Dystopie aufgenommen und eine Geschichte über Hexenverbrennung. Und wir brauchen jetzt was Leichtes und was meine Seele reinigt und etwas, was mir einen Zuckerschock gibt, damit ich Diabetes kriege. Und zwar sprechen wir heute über Der Fuchs und der Tanuki. Und ich muss es so halten, schau, weil dieses Cover nämlich querkant ist. Und witzigerweise, also hast du mir den Manga gegeben, weil du gesagt hast, du hast durchgeblättert und das hatte ich nicht angesprochen. Und ich habe diese Geschichte gelesen, weil ich dachte, ja, liegt jetzt auf dem Stapel, habe ich mir genommen. Und ich habe das gelesen und dachte mir so, aber das ist doch eigentlich Fabeln. Es sind absolutes Martin-Kernmaterial bei Geschichten. Also ich bin mir relativ sicher, dass dir das gut getaugt hätte, wenn du es gelesen hättest.
Ja, kannst gleich aufklären, worum es geht. Ich kann gleich vorweg sagen, vielleicht habe ich dem Manga Unrecht getan, weil wie ihr ja wisst, feiere ich ja so Tiergeschichten sehr. Und ich habe das durchgeblättert und ich glaube, mein Problem war beim Durchblättern, dass ich erstens im ersten Moment halt einfach gerade nicht die Lust auf diesen Manga eben hatte. Das kann sein, ne? Das sagt ja noch nichts über den Manga aus. Richtig. Und ich glaube, diese Tiere aber, die verwandeln sich da auch in Menschen, ne?
Ja.
Und das habe ich gesehen. Und das ist so eine Sache, die schmeckt mir nicht, weil ich dann eben nicht diese Fabel, dieses Tier habe, was so vermenschlicht wird, sondern ich habe in meinem Kopf dann eigentlich einen Menschen und dann ist es schon wieder zu normal. Das hat da, glaube ich, auch so ein bisschen mitgespielt.
Ja, sie verwandeln sich in Menschen. Das ist aber tatsächlich das ist tatsächlich rein praktikabel. Es spielt im Prinzip keine größere Rolle. Es gibt da eine, ist es eine Wölfin oder eine Füchsin? Ich kann es dir gerade nicht sagen. Die verwandelt sich in Menschen. Das ist so eine Göttin für Heim und Essen, sage ich jetzt mal so. Und die sagt das auch. Sie verwandelt sich in einen Menschen, weil es einfacher ist zu kochen. Ich denke mir so, ja, legit. Das kommt auch nicht oft dran. Es gibt da noch so einen Wolf und einen Hund, sage ich jetzt mal, weil der eine wie ein Hund aussieht. Aber der eine ist halt so ein böser Wolf, der andere ist ein guter Wolf. Die verwandeln sich auch in Menschen. Einfach nur, um quasi zwischen den Menschen nicht aufzufallen. Also das spielt hat keine Bewandtnis, sondern einfach nur, um zu verschleiern, dass sie zwischen den Menschen, dass sie ihre Tiergestalt annehmen. Aber hat im Prinzip, das ist vielleicht, kommt vielleicht in 10% der Geschichte vor, falls überhaupt. Also nichts Wildes.
Ja, hier Social Media den Spiegel vorgehalten quasi. Ich habe nur irgendwas gesehen und gleich darüber geurteilt, statt mich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen habe ich es gleich als nicht für mich abgestempelt. Aber oftmals steckt in den Sachen noch mehr, wenn man sich mit den Thematiken auseinandersetzt. Boom, das wird gesetzt.
Ja. Wir haben mal eine Folge gemacht, Martin, zu Erwartungen an Büchern und Geschichten. Und das ist jetzt genauso. Ich kann das absolut verstehen, wenn man sagt, fühle ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht lesen. Ich habe Game of Thrones viele Jahre lang nicht gefühlt, bis ich es angeguckt habe. Und musste mich dafür immer rechtfertigen. Das ist manchmal einfach so. Und wenn du dann erwartest, oh nee, die verwandeln sich in Menschen, ist ja doof, kann ich komplett verstehen. Ich werde die Folge verlinken in den Shownotes. Da haben wir mal drüber gesprochen. Das ist halt einfach so. Manchmal sind Geschichten einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht das Richtige. Jetzt hätte, weiß ich nicht, ein halbes Jahr früher, ein halbes Jahr später hätte Martin gesagt, boah, voll geil, ich hätte mir das jetzt reingefahren. So. Um was geht es denn in Der Fuchs und der kleine Tanuki? Und ich lese jetzt mal den Inhalt vor. Und gebe dann aber noch ein bisschen Kontext dazu, damit es noch mal ein bisschen klarer wird. Und zwar, vor langer Zeit gewährten die japanischen Götter einigen Tieren große Kräfte. Aber nicht alle nutzen ihre magischen Fähigkeiten zum Guten. Als der schwarze Fuchs Senzou über die Stränge schlägt, verdonnert ihn die Sonnengöttin Amaterasu zur Strafe mit der Betreuung des kleinen Tanukis Manpachi. Natürlich ist der Fuchsgeist wenig begeistert von seinem neuen Job als Babysitter. Doch vielleicht kann es dem süßen Marderhund gelingen, den launischen Fuchs zu besänftigen. Der Marderhund ist der Tanuki. Das ist im Prinzip der Inhalt. Und die Tiere sind im Prinzip, wie soll ich sagen, das ist voller japanischer Folklore. Und das ist ziemlich cool, weil ich jetzt, klar, ich kenne ein bisschen japanische Folklore, die eine oder andere Sache, aber ich kenne bei weitem nicht alles. Und dann kriegst du durch diese Tiere so ein bisschen diese Folklore näher gebracht. Und das ist ganz cool, weil das so ein bisschen Märchen-Vibe hat. Es hat auch was Modernes. Die Figuren sind sehr modern, aber die Geschichten, zumindest die, die halt im ersten Band passieren, von 7 übrigens, die waren halt sehr klassisch japanisch. Und dadurch hat das so einen ganz guten Vibe gehabt.
Das klingt für mich wie so ein bisschen Götter-Slice of Life.
Naja, ich würde jetzt nicht sagen Slice of Life. Also es ist gewissermaßen schon irgendwie Slice of Life. Es gibt Konflikte und so. Also die gibt's schon. Es ist kein Slice of Life per se, sondern es ist mehr so, wie wenn man jetzt, keine Ahnung, Grimmsche Märchen mit Tieren nacherzählen würde. So in die Richtung, würde ich jetzt mal sagen, geht es vom Gefühl her. Also es ist tatsächliche Folklore.
Wobei bei Grimmschen Märchen kommen ja auch Tiere vor. Ich erinnere mich an eine Geschichte mit einem Fuchs, der Geige spielt.
Ja, aber ja. Die 7 Geißlein und so. Ja. Der Fuchs, der Wolf und die 7 Geißlein. Also ja, es ist kein Slice of Life. Es ist Folklore. Und dadurch, dass wir die hier in unseren Breitengraden zumeist nicht so gut kennen, weil woher auch, fühlt sich das zumindest neu an. Ich weiß jetzt nicht, für jemanden, der in Japan aufgewachsen ist, ob der diese Geschichten oder die Geschichten in- und auswendig kennt. Für mich war es zumindest neu. Und ich würde zunächst mal gerne das ganz Offensichtliche ansprechen, den Zeichenstil, weil der ist nämlich, ich gucke jetzt mal, ob ich ein schönes, großes Bild finde, der ist nämlich richtig, richtig hübsch. Und zwar so richtig so fast schon Disney-hübsch. Also das ist im besten Sinne ein Manga-Stil, der sehr klar ist, da wird viel mit großen Augen gearbeitet, es ist sehr niedlich und es passt aber auch zu dieser, hier siehst du den, ne? Hier, da siehst du den Manpachi, ne? Der ist halt einfach todesniedlich.
Mhm. Ja, sicher. Und sweet.
Große Augen, alles ist ein bisschen putzig, natürlich ist der Senzou, dieser schwarze Fuchs, ne? Da siehst du die beiden hier so vom Essen sitzen, ne? Der ist halt immer so ein bisschen grantig und so. Das ist halt so diese klassische Charakterdynamik. Also die Charakterdynamik punktet damit, dass es halt, ne, der Senzou ist so dieser typische harte Schale, weil ich der Kerntyp war, ich will mich nicht mit diesem Tanuki beschäftigen. Jetzt habe ich den am Hacken kleben. Und der Manpachi, der Tanuki, ist halt, der ist naiv und jung und will die Welt entdecken. Der ist auch dahingehend besonders, dass er sich verwandeln kann. Da gibt's so eine Szene, da spielt er mit einem Frosch und dann hat er auf einmal Froschbeine, weil er das nachmachen kann. Er kann sich verwandeln und soweit ich das richtig verstanden habe, kann er auch andere Leute verwandeln. Da kriegt dann auch der Senzou so Froschbeine, was ihn natürlich ultrast anpisst, was ganz witzig ist. Und am Ende, also nicht am Ende, aber es stellt sich dann schon raus, ne, wie es halt immer so ist, Martin, bei solchen Geschichten, der harte Hund ist dann halt, ja, okay, irgendwie, ich will es nicht zugeben, aber ich will auf den Kleinen ja doch aufpassen. So. Und das ist so, kennt man.
Und was macht der da jetzt? Der Babysitter, hast du gesagt, der soll auf den
Im
aufpassen.
Im Prinzip ist er der Babysitter, ja, für den Manpachi. Der halt irgendwie eine, wie soll ich sagen, eine Besonderheit ist und besondere Fähigkeiten hat. Also es ist halt quasi sein, er hat sich vor 300 Jahren halt wie eine offene Hose benommen und es ist jetzt quasi seine göttliche Strafe, dass er auf den aufpassen muss, nachdem er 300 Jahre geschlafen hat. Und denkt dann, das ist am Anfang auch so, ja, 300 Jahre geschlafen, jetzt ist er zurück und haha, ich werde sie zerreißen, dieses, ne, geht's auch um so Wölfe und so. Und dann muss er halt auf diesen kleinen Tanuki aufpassen und das ist schon sehr putzig. Und es stellt sich dann am Ende vom ersten Band auch raus, dass sie eine Gemeinsamkeit haben, weil der Manpachi, der Tanuki, der Kleine, wurde von seiner Familie verstoßen, weil er anders ist, ne, so hässliches Entlein-mäßig. Und der Senzou, der schwarze Fuchs, wurde auch verstoßen, weil er halt anders ist und dann entsteht da so eine Verbindung zwischen den beiden, die dann wahrscheinlich in den kommenden Bänden auch noch weiter ausgebaut wird.
Gibt's so eine klare Linie? Arbeiten die wohin oder sind es so Episoden, einzelne Geschichten?
Das kann ich dir am Ende gar nicht so sehr sagen. Also es wirkt schon wie Episoden. Ich sag mal so, das erste Drittel ist noch so ein bisschen Vorbereitung. Erstmal den Kampfplatz einhaseln. Wer sind die Akteure? Was ist zu tun? Und dann gibt es eine weitere Geschichte. Da geht es um einen Hausgeist, um einen Jungen, der ein Haus besetzt hat. Die spielen den Besitzern Streiche, aber das ist ein freundlicher Geist, ne? Und dieses Haus, das der Geist besessen hat, das ist auch besetzt von einem solchen Gott oder von einem solchen Geist. Und den sollen sie halt vertreiben, damit dieses Haus wieder stehen kann und frei ist und der Geist von dem Kind da halt, ne, spuken kann. Und das wird dann ein bisschen größer, ne? Der Geist ist dann gebunden an so einen Gegenstand und so weiter. Das wird dann alles gut, das löst sich alles auf, auch wenn die Bude abbrennt. Der Geist ist dann trotzdem froh, dass er noch an diesem Ort herrschen kann. Und das ist jetzt so eine kleine Episode. Das ist sowas wie, wo ich mir denke, okay, das ist vielleicht so eine kleine Märchengeschichte aus Japan, wo es halt um diesen Kindergeist geht, der das Haus besessen hat, der die Familie schützt, ihn aber auch Streiche spielt. Und der wurde halt von einem anderen solchen Geist oder solchen Gott vertrieben. Und so in dem spielt es. Und dann beginnt noch eine zweite Geschichte. Da geht es um eine Dachsgottheit, der den Manpachi für sich haben will, der halt immer bei den anderen so schleim geht, den eigentlich niemand mag. Und damit, die Geschichte ist mit dem ersten Band noch nicht auserzählt, deswegen kann ich nicht sagen, ob das jetzt wirklich so episodenhaft erzählt ist. Aber eben durch diese anderthalb Episoden, die man hier halt kriegt, rücken diese Figuren halt zusammen. Also der Senzo und der Manpachi, wo du dann merkst, okay, zwischen den Figuren herrscht mehr Charakter zusammenfinden, als es den Anschein hat.
Was würdest du sagen, Zielgruppe, wie alt?
Das ist, also laut dem Manga, da steht es hinten drauf, empfohlen ab 8 Jahren. Und dadurch, dass das ja auch eine Fabel ist, ne, die Tiere, und ich habe das ja eben gezeigt, die Tiere, ne, da sieht man diesen Kindergeist auch da, ne, das ist schön gezeichnet, das ist auch was du als erwachsener Elternteil hernehmen kannst und kannst das zusammen mit deinem 8-jährigen Kind lesen. Das können Kinder, die alleine lesen können, auch alleine lesen. Das ist nicht sonderlich schwer. Aber dadurch, dass viele japanische Namen drin vorkommen, die sich auch nicht übersetzen lassen, und dadurch, dass es da auch immer mal nicht unbedingt wenige Fußnoten gibt, um das zu erklären, weil du kennst das hier halt nicht, ist es dann doch wieder nicht ganz so einfach. Also wenn das Kind jetzt schon ein bisschen älter ist oder wenn man das seinem Kind zutraut, dass es mit diesen Namen umgehen kann und mit diesen Fußnoten, kann man es problemlos auch einem Kind in die Hand drücken oder zusammen mit einem Kind lesen. Hier sind übrigens die Menschen, die du angesprochen hast. Da sieht man, wie der Senzo sich so langsam in einen Mensch verwandelt. Aber wie gesagt, das machen die nur, damit sie zwischen den richtigen Menschen nicht auffallen.
Das war nämlich das, was ich dachte. Ich habe halt gar nichts darüber gelesen, auch den Klappentext nicht. Ich habe einfach mal eine Serie genommen, durchgeblättert und gesehen, Tiere und dann Verwandlung und dann, wahrscheinlich sind es dann irgendwelche Prinzen oder sowas, die sich in Tiere verwandeln und Schabernack treiben und war dann raus.
Nee, das sind einfach, diese ganzen Tiere sind irgendwelche Gottheiten, entweder, ja, halt niedere Gottheiten, die halt... Ja, die Aufgabe von Senzo und Manpachi ist im Prinzip auch den anderen Gottheiten zu helfen, ne, wie diesem Geist von dem Kind mit dem Haus, das vertrieben wurde und so. Und die nutzen dieses Verwandeln in die Menschen nur, um nicht zwischen den anderen Menschen aufzufallen. Gibt's auch irgendwelche Disney-Filme, wo dann auch die Tiere sich in Menschen verwandeln, um sich unterzumischen? Ja, das ist einfach nur dazu da, damit sie halt nicht auffallen.
Okay.
Ja, also ich würde jetzt sagen, dieser Manga ist vor allem für Leute, die auch so ein bisschen in die japanische Folklore halt, ne, reinsteigen wollen. Das ist relativ märchenhaft, es ist schön, es ist gut zu lesen, es fließt, es ist sehr gut übersetzt. Ich meine, so japanische Folklore, Martin, ist oftmals in so Mangas eingewoben, weil das halt Teil dieser Kultur ist. Und wenn ich halt hier irgendwas erkannt habe, habe ich halt den DiCaprio gemacht und habe halt auf den Manga gezeigt, aber da sind ganz viele Sachen drin, die ich auch nicht kannte. Und da kann man sich auch einfach so ohne Vorwissen drauf einlassen. Wenn ich dem Manga Der Fuchs und der kleine Tanuki eigentlich irgendwas ankreiden kann, dann die Tatsache, es erzählt nichts Neues. Also das ist, es ist eine Fabel, es sind japanische Folklore, das ist super. Aber du kriegst nichts erzählt, du kriegst nichts Überraschendes erzählt, sagen wir es mal so. Also durch die Folklore, die wir halt hier halt wenig kennen, fühlen sich die Abenteuer relativ frisch an. Aber ne, dieses Protagonistenduo, naiver Sohn und grantiger Ziehvater, das haben wir in God of War gesehen, da war es kein Ziehsohn, aber da war es auch Vater-Sohn. Und dieses Gespann kennt man halt zu Genüge. Wenn man diese Trope mag, ne, dann überhaupt kein Ding. Aber du kriegst hier halt nichts Neues. Alles läuft so ein bisschen in geregelten Bahnen. Aber wenn man genau das möchte, go for it.
Seid ihr da wieder Maxi unterwegs, dann haut uns in die Kommentare, habt ihr es gelesen, interessiert euch sowas, japanische Folklore, oder denkt ihr euch, nee, schonene das und wenn die sich nicht prügeln, dann interessiert es mich gar nicht.
Schau's dir an, Martin. Schau's dir an, wie er sich, wie der Manpachi sich an den Senso klammert. Ach, und er ist halt grantig, aber er lässt es zu. Na, das sind diese Dynamiken. Ja. Und es gibt nicht viele Tropes, die ich mag, weil sie mir irgendwann langweilig werden, aber dieser Vater-Sohn, und der eine ist halt grantig, der Vater, das ist halt so ein Ding, das geht eigentlich fast irgendwie immer. Keine Ahnung, Mandalorian und Grogu und was weiß ich, Geralt und Ciri, ne, sowas, das geht, das weiß ich nicht. Das ist immer gut.
Kia, Last of Us, Joel und die Ellie.
Mhm, exakt.
Wir hören uns bei der nächsten Rezi.
Tschüss.
Ciao.